Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer funkelnigelnagelneuen Folge Seitenweise Glück. Ihr habt eine reguläre Folge eingeschaltet, das heißt die liebe Hella.
Hallihallo.
Und ich bin Dörte. Wir unterhalten uns heute über zwei Romane, die wir natürlich gelesen haben. Alle beide bis zum Ende durch und diesmal, ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich glaube mit doch relativ viel Begeisterung, oder Hella?
Ja, es ging auf jeden Fall, beim Schreiben würde man sagen, locker von der Hand, aber es waren, ich würde sagen, schon Page-Turner, aber ganz wohlige, warme,
ja,
sanfte.
Das stimmt. Genau, und diese beiden Romane haben uns neugierig gemacht und wir haben beschlossen, die brauchen einen Platz in Seitenweise Glück. Und ich dachte mir, liebe Hella, bevor wir kurz sagen, um welche Romane es sich dreht, können wir noch mal ein bisschen tiefer blicken lassen in unsere Auswahl und wie das vorher so abläuft. Also wir gucken, was gibt es für Bestseller, die jetzt vielleicht übersetzt werden und auf den deutschen Markt kommen, welche deutschen Romane, Gegenwartsromane sind Überraschungsbestseller und sind auf den Spiegel-Bestsellerlisten. Wir schauen in die Programme der Verlage, die uns die Verlage zuschicken. Und aus dieser Auswahl suchen wir uns Romane aus, die wir gerne lesen möchten, so auch diese beiden. Und zwar besprechen wir heute Die Briefeschreiberin von Virginia Evans
und Heimliche Zeilen von Claire Chambers. Das ist ein Buch, das ist jetzt gerade ganz, ganz frisch erschienen. Die Briefeschreiberin ist schon aus dem letzten Jahr, kommt aber im Sommer, das schreiben wir euch auch nochmal in die Shownotes, auch dann als Taschenbuch. Aktuell als Hardcover draußen.
Heimliche Zeilen erschienen im Eisele Verlag, Die Briefeschreiberin bei Goldmann. Und beide Romane könnt ihr natürlich auch, wie bei jeder regulären Folge, auch in dieser Folge Seitenweise Glück gewinnen. Und das funktioniert so.
Ihr lauscht uns und hört dann irgendwann im Verlauf der Folge ein Codewort. Das schreibt ihr in einer E-Mail an die E-Mail-Adresse buchclub@bildderfrau.de. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Und ihr habt dann Zeit bis zum 4. April 2026.
Vielen lieben Dank auch an die Verlage Eisele und Goldmann. Die haben uns nämlich die beiden Verlosungsexemplare zur Verfügung gestellt. Und um jetzt kurz inhaltlich einzusteigen, wir haben noch eine kleine Regel, die hier herrscht bei Seitenweise Glück, wenn es um die Romane geht, die wir besprechen. Und zwar haben Hella und ich irgendwann beschlossen, dass wir, bevor wir aufnehmen, gar nicht mehr viel über die Romane reden, sondern dass wir uns mit unseren Gefühlen und unseren Leseerlebnissen frisch vor dem Mikro überraschen wollen. Und das passiert jetzt auch. Das Einzige, was wir besprechen, inhaltlich vorher, oder eines der wenigen Sachen, die wir inhaltlich besprechen, ist, wer welches Buch zusammenfasst und mit welchem Roman wir anfangen.
Genau, und dieses Mal haben wir uns entschieden, mit der Briefeschreiberin anzufangen von Virginia Evans. Und ich fasse mal einmal zusammen, worum es geht. Und dann bin ich gespannt, liebe Dörte, wie du dieses Buch fandest. Sybil van Antwerp ist 72 Jahre alt. Sie ist Juristin, Mutter, Oma, Freundin, Ex-Frau, Nachbarin, aber vor allem auch leidenschaftliche Briefeschreiberin. Montags, mittwochs und freitags, manchmal auch samstags, setzt sie sich hin, kocht sich einen Tee, Irish Breakfast Tea mit Milch oder einem Glas Wasser, 2 Stunden lang an den Schreibtisch und schreibt Briefe. Mal an ihre Schwägerin und beste Freundin Rosalie, dann an ihren Bruder Felix, an ihren Nachbarn Theodor, an Autoren, deren Bücher sie gut findet. Sie guckt dabei aus dem Fenster in den Garten, hinüber auf den Fluss bei ihrem Haus und im Hintergrund läuft Tschaikowski oder Strawinski. Ihr Briefpapier ist aus England. Sie schreibt vor und dann noch einmal ab, überlegt sich nämlich jeden Satz ganz genau. Denn davon ist sie überzeugt, niedergeschriebene Worte sind unsterblich. Sie trägt ein Geheimnis mit sich herum. Sie weiß, dass sie erblinden wird, sagt das aber erst einmal niemandem. Sie hat ihren Sohn Gilbert verloren, da war er erst 8. Und auch die genauen Umstände seines Todes hat sie bisher für sich behalten. Aber Sybil wird umgarnt von einem gewissen Mick aus Texas, aber auch von ihrem Nachbarn Theodor. Die Frage im Roman ist also, ist sie bereit, noch einmal eine Beziehung einzugehen? Und dann, das erfahren wir auch im Verlaufe des Buches, ist dann noch ihr schwieriges Verhältnis zu Tochter Fiona, die damals, als Sybil und ihr Ex-Mann Dan sich getrennt haben, er kommt aus Belgien, mit ihrem Vater in dessen Heimat gegangen ist und jetzt mit ihrer Familie in London lebt. 9 Jahre, nämlich von 2012 bis 2021, begleiten wir Sybil durch ihre Briefe und nur durch ihre Briefe, die, die sie schreibt und manchmal auch die, die sie bekommt.
Oh ja, Hella, und da, ich merke gerade wieder, wo du das zusammenfasst, wie schön ich diesen Roman fand und wie sehr er mich bewegt und auch berührt hat. Ich habe die ganze Zeit geschmunzelt während deiner Zusammenfassung und ja, finde, dass wir hier einfach einen ganz besonderen Roman gelesen haben und vorliegen haben, der auf ganz besondere Art und Weise wirklich was ganz Besonderes schafft, nämlich einen mitzunehmen und tief zu berühren. Und ich weiß nicht, ob dir das ähnlich ging.
Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen befürchtet, dass es ja ein Briefroman,
ja,
dass das nicht so bei mir ankommt. Also, dass ich mich da durch diese Briefe lese, aber nicht mitgenommen werde, nicht so ein Gefühl für so eine Geschichte erfahre. Und da wurde ich eines Besseren belehrt, denn es hat mich wirklich erstaunt, wie viel wir von ihr erfahren. Nur dadurch, dass er die meisten Briefe, muss man sagen, die sind, die sie verschickt. Aber sie holt ja gerne auch nochmal aus. Sie schreibt sehr gerne viel und erzählt dann nochmal was. Es gibt Menschen, die ihr schreiben, die auch Fragen stellen. Also gibt es zum Beispiel einen Teenager, Harry, der dann auch Fragen stellt und sie antwortet sehr ausführlich. Und ich finde sogar, dass es auch so ein, es gab so ein Flow durch das Buch, obwohl es ja immer beendete Briefe sind.
Absolut, absolut. Also mir ging es ein bisschen so, dass diese sehr besondere Struktur, auch die Tatsache, dass sie wirklich einfach verschiedenen Menschen schreibt und auch, dass das zumindest nicht in der Form chronologisch ist, dass sie dann auch eine Antwort bekommt sozusagen. Manchmal wird die Antwort auf einen bestimmten Brief erst viel später gezeigt, sondern wir lesen, glaube ich, die Briefe in der Reihenfolge, in der Sybil sie aufschreibt und auch verschickt. Und manchmal kommt dann eine Antwort dazwischen, wenn sie wichtig ist, manchmal aber auch nicht. Und man muss sich als Leserin selbst erschließen, anhand des Briefes, den Sybil wiederum schreibt, was wohl als Antwort gekommen ist. Es hört sich jetzt kompliziert an, aber ich verspreche, wenn man da ein bisschen reingefunden hat und sich wirklich in diese Form des puren Briefromanes, wo es wirklich nur Korrespondenz ist, die abgebildet wird, bis auf eine ganz kleine Einleitung in diesem Roman. Es ist ein unglaublich faszinierender Sog, der da entwickelt wird. Ich musste aber auch erstmal reinkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann hat dieser Roman mich gepackt und mitgerissen. Also das war Wahnsinn. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt, dass der mich plötzlich so mitnimmt, obwohl ich am Anfang dachte, ach, ja, komisch, an wen schreibt sie denn jetzt? Und ah, okay, das ist die Freundin und so. Und da möchte ich auch einfach noch mal einen Tipp zum Lesen des Romans aussprechen. Vorne in dem Roman steht klein, es gibt hinten ein Verzeichnis der Personen und der Adressaten der Briefe. Und wir haben ja beide schon mal drüber gesprochen, dass wir manchmal so ein bisschen Probleme haben mit Personenverzeichnissen, dass wir das Gefühl haben, uns erwartet da jetzt vielleicht etwas sehr Kompliziertes, wenn das schon so beschrieben werden muss. Aber mein Tipp ist, nutzt das. Also guckt da einmal hinten rein kurz. Das erste Mal, wenn ihr euch fragt, hey, wer ist das denn jetzt nochmal? Dann erschließt sich das ganz anders. Ich habe es nicht gemacht und ich habe danach gedacht, ich hätte es machen sollen. Aber ich glaube, auch das hilft dann nochmal in den Roman schneller reinzufinden und nochmal schneller in diesem Sog zu sein, der dieser Roman und der die Briefeschreiberin wirklich auf ganz besondere und berührende Art und Weise entwickelt.
Ich habe tatsächlich auch nicht vorher da hinten das nachgelesen. Habe an manch einer Stelle aber dann erstmal, wenn so ein Brief anfing und der an Sybil war, geguckt, wer der Absender ist. Und dann bin ich wieder zurück.
Ja, genau, genau. Ne? Dass man manchmal anfängt zu lesen und dann steht oben immer nur, dass der an Sybil gerichtet ist, aber nicht von wem. Und manchmal hilft es dann, 1-2 Seiten nach vorne zu blättern. Manchmal auch nur eine, wenn es ein kurzer Brief ist, um zu gucken, wer steht da als Absender. Das ging mir auch so. Aber ganz abgesehen davon, Hella, ich glaube, warum der Roman dann einen irgendwann so packt, ist einfach, weil man durch die Briefe, die sie schreibt, vor allen Dingen beginnt, Sybil als Protagonistin zu verstehen und zu begreifen und sowohl ihren Charakter irgendwie versteht, so dieses doch bisschen raue Schale, weicher Kern, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und man beginnt aber auch ihre Geschichte zu verstehen, ihr Leben, das sich so fragmentarisch durch das, was sie schreibt, eben zusammensetzt. Und es ist eine unglaublich dann doch herzenserwärmende und wirklich faszinierende Protagonistin, die auf ein Leben zurückblickt, die gleichzeitig ihr Leben noch lebt. Und das macht diesen Roman so wahnsinnig besonders, finde ich.
Es gibt verschiedene Stellen im Buch, wo man wirklich total viel dann auch nochmal erfährt. Also ich habe ja in der Einleitung oder in der Zusammenfassung schon gesagt, wann sie schreibt, was sie dabei trinkt, welche Musik läuft, solche Sachen. Das sind auch alles Dinge, die man erfährt durch die Briefe, weil sie das jemandem anderen schreibt. Und was ich noch ergänzen wollte, weil du gerade sagtest, also in der Reihenfolge, wie sie die Briefe schickt und dann kommt ja manchmal eine Antwort erst viel später, wir waren schon ein bisschen weiter in ihrer Korrespondenz. Zwischendurch nimmt sie auch Bezug auf Telefonate, die sie zwischendurch mit verschiedenen geführt hat. Aber auch das ist überhaupt kein Hindernis, weil Sibyl hat schon, sie macht das schon gut, uns abzuholen, dass wir wissen, was gerade los ist.
Auf jeden Fall. Und ich habe mich zwischendurch dabei ertappt, dass ich dachte, oh, ich würde auch gerne einen Brief von Sibyl bekommen.
Gut, dass du das sagst, weil ich habe mir hier noch notiert, dass ich dich fragen wollte, ob dich der Roman zum Briefeschreiben animiert. Weil das ist ja was man kaum noch macht. Ne? Also man ist schnell bei WhatsApp, man schickt eine Mail. Ich persönlich verschicke ja noch Weihnachtskarten und auch gerne mal aus dem Urlaub Postkarten. Aber so klassische Briefe, ich weiß nicht, wann ich zuletzt einen klassischen Brief geschrieben habe.
Eher nicht zum Briefe schreiben, das ist bei mir auch lange her. Ich finde Postkarten immer mal auch einfach schön, weil das noch so was Haptisches ist, was man sich dann irgendwo hinhängen kann oder die man auch einfach irgendwann noch mal wieder findet und sich denkt, ach lustig, von wem war die denn? Und ach, okay, aus dem und dem Jahr. Zu was es mich aber anregt, ist das Schreiben an sich, also das Aufschreiben und vielleicht auch das Tagebuch schreiben oder ähnliches, weil ja klar wird oder sehr klar wird, wie viel Sibyl durch dieses Aufschreiben, durch das Briefeschreiben, wie sehr sie dadurch im Leben bleibt, wie viel sie aber auch verarbeitet und wie viel sie sich auch nochmal Menschen erklärt und bestimmte Dinge, die in ihrem Leben passiert sind oder die sie getan hat, nochmal einfach erlebbarer und fassbarer macht. Und man merkt, wie gut das für sie ist, wie gut ihr das tut, nochmal so auch ein Stück weit Klarheit zu erlangen. Und ich glaube, das ist vielleicht gar nicht nur das Briefe schreiben als eine Art von Korrespondenz, mit Sicherheit noch mehr, aber das kann auch das Aufschreiben von Erlebtem sein, das Tagebuch schreiben zum Beispiel.
Besonders gut hat mir aber auch gefallen, dass in den Briefen mit ihrer Schwägerin Rosalie, Schwägerin und auch besten Freundin, am Ende immer auch noch der Hinweis drauf ist, was die beiden gerade lesen.
Ja.
Immer so PS, ich lese gerade XY, komme da nicht so gut durch oder das musst du auch unbedingt lesen, was liest du denn? Also wir könnten auch uns da ein bisschen Inspiration holen tatsächlich.
Ja, finde ich auch. Und ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ein Roman vorkam, den ich auch schon gelesen habe. Und dieses Lesen von Sibyl bringt auch nochmal eine ganz, finde ich, humorige Metaebene in diesen Roman, weil sie auch mit einer großen Ernsthaftigkeit und auch viel Fleiß zum Beispiel Briefe schreibt an Autorinnen oder Autoren, ne, und schreibt, welchen Roman von ihnen sie gerade zu Ende gelesen hat und was sie daran besonders beschäftigt hat. Und sie korrespondiert also nicht nur mit Menschen in ihrem Leben und mit Freunden und Bekannten und Verwandten, sondern halt eben auch mit zum Beispiel Jean Didion. Und die, lustigerweise, antwortet ihr irgendwann auch in diesem Roman. Also das bringt nochmal eine ganz neue, schöne, aber auch wirklich ein bisschen humorige Metaebene rein, weil Sibyl, diese Protagonistin, Korrespondenz so ernst nimmt, dass sie sagt, nö, ach, das Buch hat mich jetzt beschäftigt, der Roman. Jetzt setze ich mich hin und schreibe der Autorin, dem Autor, warum. Und das fand ich eine so schöne, straighte Art des Lesens und des Romanverarbeitens. Das hat mich gefreut einfach.
Was ja auch deutlich wird, ist, dass sie durchaus auch Freundschaften durch Briefe schließt mit fremden Menschen. Ja. Also Sibyl ist adoptiert und irgendwann schenkt ihr Sohn Bruce ihr so ein DNA-Kit, wo man eben so einen Wangenabstrich oder so machen kann und dann schickt man das ein und dann wird eben geguckt, gibt's irgendwie Verwandte, die das auch schon mal gemacht haben, und das schenkt er ihr und sie ist erst überhaupt gar nicht begeistert, lässt es ein bisschen liegen und dann macht sie es doch und nimmt aber dann auch Kontakt zum Kundenservice auf, weil sie will wissen, entsorgen die das dann auch direkt oder geschieht da vielleicht so ein bisschen Schabernack mit ihren Daten. Und sie startet eine Korrespondenz mit einem Kundenservice-Mitarbeiter und ja, mal zwischendurch habe ich gedacht, sie ist ein bisschen aufdringlich, aber am Ende ist es eigentlich eine ganz schöne Geschichte.
Ja, finde ich auch. Und irgendwie schafft sie, glaube ich, über die Brief und über das Schreiben eine Seite von sich zu zeigen, die sie in ihrem Leben, vielleicht auch gerade im Zwischenmenschlichen, nicht immer gut zeigen konnte. Weil es war auch klar, sie ist und war eine super erfolgreiche auch ja Karrierefrau. Sie hat Jura studiert, sie war Richterin, sie war dann persönliche Referentin von einem ganz bekannten Richter und ja, hat da aber auch im Zweifelsfall dafür die nötige Härte gebraucht, sowohl in ihrer Branche, in ihrem Job, als auch was das Thema, wie man Job und Familie unter einen Hut bringt, angeht. Also das ist auch eine Form des Aufarbeitens, was dann klar wird im Speziellen, du hast es in der Zusammenfassung auch erwähnt, in ihrem Verhältnis zu ihrer Tochter Fiona, das ja nicht ganz einfach war und ist und auch zum Beispiel im Verhältnis zu ihrem Ehemann Dan. Und da muss ich dir sagen, wenn ich doch mal zurück überlege, wann dieser Roman mich wirklich hatte, dann war es an der Stelle, an der sie einen Brief von ihrem Mann bekommt. Weil, liebe Hella, das wird dich vielleicht nicht überraschen, das hat mich so kalt erwischt, dieser Brief, weil ich den so wunderschön fand, dass ich in der U-Bahn saß, in der ich gelesen habe und angefangen habe zu weinen und mir dachte, okay, Leute, dass du bei Büchern anfängst zu weinen, ist nicht selten, aber dass ich das an öffentlichen Plätzen tue, das ist schon besonders. Das ist Next Level heulen. Ja.
Next Level, genau. Also man muss sagen, Ex-Mann, ja. Ne? Also sie sind ja nicht mehr zusammen, die sind ja geschieden, aber er meldet sich dann auch an einer Stelle und ich habe nicht geweint, Überraschung, weil es dauert ja bei mir immer ein bisschen beim Lesen, aber ich war auch schon wirklich sehr berührt. Also was er da schreibt, das geht wirklich ans Herz und das hat ja auch Sibyl nicht losgelassen. Und ob sie ihm antwortet, das müsste man dann nachlesen. Weil allzu viel wollen wir ja hier auch nicht verraten.
Ja, aber ich hätte gerne, dass du mir noch verrätst. Hast du gar nicht geweint?
Nein. Aber ich war schon so, also sehr, sehr berührt natürlich. So, das ist mein Weinen. Also ich war wirklich sehr, sehr berührt an einigen Stellen. Ich war auch mal wütend, auch auf Sibyl, weil ich denke, so bei manche Situationen hätte sie vielleicht anders reagieren können, gerade in ihrer Beziehung zu Fiona. Ich habe geschmunzelt, weil sie ja von zwei Männern umgarnt wird und der eine ja irgendwie zwei, dreimal sie trifft und dann im Grunde schon heiraten will. Das hat mich amüsiert. Was ich einfach schön fand, dass ich mir wirklich vorstellen konnte, wie sie da an ihrem Schreibtisch sitzt, zu ihren festen Zeiten mit dieser Tasse Tee, ein bisschen Musik im Hintergrund. Ich konnte mir auch vorstellen, wie sie aussieht. Ich glaube auch, dass sie sich auch was Schönes anzieht zum Schreiben zum Beispiel. Also sie wird da nicht in irgendeinem Schlabberpulli mit Jogginghose sitzen, sondern sie wird sich zurecht machen dafür, weil sie das Schreiben zelebriert.
Auf jeden Fall. Ja, du hast was gesagt, wo ich noch drüber nachdenke. Und das ist einfach bei diesem Roman so, dass der ganz viele Seiten zum Schwingen bringt. Ne? Der rührt, der berührt, der lässt mitschmunzeln, der ja macht einen auch manchmal ärgerlich. Also ich finde, da ist ganz, ganz viel los und es hat ganz, ganz viele verschiedene Effekte. Und letztendlich ist das, finde ich, ein Roman für Menschen, die sich auf ein Buch und auf eine Protagonistin einlassen wollen und die sich aber auch von einem Roman richtig, richtig doll berühren lassen wollen. Also mich hat er einmal durchgewirbelt und wahrscheinlich nicht überraschend, aber nach dem Brief von Ex-Mann Dan waren bei mir alle Schleusen offen und ja, ich war sehr, sehr bewegt und berührt von diesem Roman und bin sehr froh, dass ich ihn gelesen habe und möchte auch hier nochmal ja sagen, lasst euch wirklich nicht abschrecken, ist zu viel, aber lasst euch nicht verunsichern, auch von dieser, von dem Format, von der Struktur, von eben diesem puren Briefroman. Man kommt wirklich rein und es wird eine riesengroße Geschichte erzählt, die wirklich toll ist.
Ich habe noch was gelernt und zwar war der Begriff Sleeper Hit Novel mir bisher kein Begriff. Dir, liebe Dörte.
Nein, aber ich weiß genau, was du meinst, weil ich genau das auch recherchiert habe im Zusammenhang mit Die Briefeschreiberin. Erzähl mal.
Und zwar, das Buch ist schon im Mai 2025 in den USA erschienen und war ein mäßiger Erfolg. Und dann Anfang 2026 ist das Buch auf die New York Times Bestsellerliste geschossen. Und genau das ist es, was man eben ein Sleeper Hit Novel oder eine Sleeper Hit Novel nennt. Also ein Buch, das sich erst moderat verkauft und mit der Zeit erst an Popularität gewinnt. Und ich habe in dem Zusammenhang dann mal recherchiert, gibt's Bücher, die wir schon gelesen haben, die auch so betitelt werden. Und das Internet sagt, auch Der Gesang der Flusskrebse ist so ein Sleeper-Hit-Novel. Tatsächlich.
Ach, echt interessant. Ja, das wusste ich nicht. Aber das passt so ein bisschen auch zu der Geschichte, wie dieses Buch eigentlich zu uns gekommen ist, Hella, weil das ist auch ganz interessant. Und zwar habe ich Anfang des Jahres in meiner Bookstagram, in meiner vor allen Dingen auch internationalen amerikanischen Bookstagram-Bubble ganz viel The Correspondent gesehen. Also der war bei vielen, in vielen Jahresrückblicken, in vielen Top-10-Listen, in ganz vielen My-Favorite-Books-Listen Anfang des Jahres oder in den letzten Monaten im amerikanischen Bookstagram. Und ich dachte mir, Mensch, The Correspondent und so, lass uns doch mal gucken, das läuft mir jetzt so oft über den Weg, lass uns doch mal gucken, wann das auf Deutsch erscheint und ob wir das nicht auch mal lesen. Das scheint super viele Menschen zu berühren in Amerika. Und dann habe ich gegoogelt, habe gesehen, ach, das heißt Die Briefeschreiberin. Und dann dachte ich mir, Moment mal, das Buch, das Cover, das wurde uns doch schon zugeschickt. Also hatten wir dieses Buch schon stehen und hatten es zur Auswahl und haben gesagt, wir gucken mal, ob wir es einplanen. Und ich habe den Zusammenhang noch gar nicht hergestellt. Und dann dachte ich mir, das müssen wir lesen, wenn das so ein Hit ist aus Amerika. Weil das sind unterschiedliche Cover. Und eben, es ist nicht mit Die Korrespondentin oder so übersetzt, dann hätte man die Brücke noch mal früher geschlagen. Aber das fand ich ganz spannend, dass ich dachte, das müssen wir doch mal lesen. Und dann stand es schon da. Und ja, wir haben es natürlich sofort eingeplant und haben gesagt, das machen wir.
Also es hat auch etwas in unserem Regal geschlafen und jetzt haben wir es aufgeweckt.
Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, es weiter aufzuwecken und es für euch selbst auch aufweckt und allerlei Gefühle in euch weckt damit. Weil das, so viel sei gesagt, wird auf jeden Fall passieren.
Ich würde sagen, wir gucken mal, welches andere Buch bei uns jetzt gerade noch schläft und das wir aufwecken können. Bevor wir das machen, könnte hier Werbung kommen.
Werbung. Bevor es mit dieser Folge Seitenweise Glück weitergeht, wollen wir euch kurz auf eine ganz aktuelle Neuerscheinung hinweisen. Und zwar auf den frisch erschienenen Roman Pina fällt aus von der Autorin Vera Zischke. Und falls ihr euch jetzt denkt, Moment mal, den Namen kenne ich doch, dann liegt das bestimmt an Vera Zischkes Debütroman. Ava liebt noch, heißt der. Und das ist eine ungewöhnlich, wirklich mitreißend erzählte Liebesgeschichte, die zu einem absoluten Publikumsliebling wurde.
Und großes Potenzial, auch ein Leserinnenliebling zu werden, steckt in Vera Zischkes neuem Roman Pina fällt aus. Es geht um Pina und ihren Sohn Leo. Der ist Anfang 20 und lebt in seiner ganz eigenen Welt, in seinem ganz eigenen Rhythmus. Er braucht viel Hilfe und Betreuung im Alltag und Pina ist rund um die Uhr für ihn da. Und wenn er zu seinem Job in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung fährt, verschwindet sie selbst im Büro.
Als Pina dann eines Tages nach dem Einkaufen zusammenbricht und auf die Intensivstation kommt, da ist Leo plötzlich alleine zu Hause. Und die Nachbarn merken, hier sind jetzt wir gefragt. Also beginnen die Seniorin Inge, die Schulabbrecherin Sola und der sehr zurückgezogene Wojtek für Leo da zu sein. Erst ein bisschen unwillig, zaghaft und auch etwas unbeholfen, aber dann entsteht zwischen diesen Menschen, die eigentlich bisher aneinander vorbeigelebt haben, etwas ganz Besonderes. Nennen wir es den Leo-Effekt.
Und dieser Effekt entblättert sich auf sehr berührende Weise Seite für Seite in Pina fällt aus. Vera Zischke, die übrigens selbst Mutter eines autistischen Sohnes ist, erzählt davon, was passiert, wenn wir nicht mehr wie gewohnt funktionieren können und wie viel Zusammenhalt dann über ganz viele Unterschiede hinweg entstehen kann.
Also, wenn ihr Lust habt auf eine bewegende und mitreißende Geschichte, die uns wirklich daran erinnert, wie sehr wir einander als Gemeinschaft brauchen, dann ist dieser Roman genau das Richtige.
Pina fällt aus von Vera Zischke ist als Hardcover bei List erschienen. Es kostet 21,99 Euro. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
Ganz viel Spaß beim Lesen.
Werbung Ende.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei und wir verraten euch an dieser Stelle das Codewort für unser Gewinnspiel. Wenn ihr also die Romane, die Briefeschreiberin und heimliche Zeilen gewinnen wollt, dann schreibt uns das Codewort schreiben, wie das Briefeschreiben, schreiben an buchclub@bildderfrau.de. Dann kommt ihr in den Verlosungstopf und mit etwas Glück werdet ihr Gewinnerin unseres exklusiven Bücherpakets, bestehend aus diesen beiden Romanen. Mitmachen könnt ihr bis Samstag, den 4. April. Infos und Teilnahmebedingungen findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Wir drücken euch die Daumen. Und jetzt, liebe Dörte, würde ich gerne von dir hören, worum es denn in heimliche Zeilen geht. Ich habe es gelesen, aber für alle, die uns zuhören, einmal kurz die Zusammenfassung.
Ach, du hast es gelesen, Hella, das trifft sich
ich
super.
Ich habe es gelesen. Sogar zuerst. Also ich habe erst heimliche Zeilen gelesen und dann die Briefe schreibe.
Sehr gut. Hätte man dem jungen Christopher Flinders erzählt, wie er mit Mitte 40 sein Leben leben würde, dann hätte er es nicht geglaubt. Denn für den jungen Chris, den Mitte-20-Jährigen, ist klar, ich werde Schriftsteller. Dafür hat er sogar sein Studium hingeschmissen und hat den ersten Teil seines Romans zu Literaturagenturen in London geschickt und hatte wirklich großes Glück. Denn der Lektor Owen Goddard wird auf ihn aufmerksam. Aber dann macht Chris einen großen Fehler. Und der führt dazu, dass heute, 20 Jahre später, sein Leben so aussieht. Er wohnt zurückgezogen in einem kleinen Haus auf dem Land im britischen York. Er hat eine gescheiterte Ehe hinter sich. Er ist Single, hat gerade seinen Job in der Finanzbranche verloren, mit einer guten Abfindung allerdings. Und zusammen mit seinem etwas speziellen Bruder Gerald hat er gerade das Elternhaus geerbt und will sich eigentlich es weiter gemütlich machen in seinem Leben, aber plötzlich holt ihn die Vergangenheit wieder ein. Und mit ihr kommt eine riesengroße Chance, neu anzufangen. Wird Chris diese Chance ergreifen? Das erfahren wir in Heimliche Zeilen von Claire Chambers.
Und hier haben wir wieder ein Buch, bei dem wir gewaltig aufpassen müssen, dass wir nicht spoilern. Oder würdest du sagen, dass die Info, das wird jetzt hier mal eine Live-Diskussion zwischen uns beiden, dass die Info, welchen Fehler er gemacht hat, nicht zu viel gespoilert wäre?
Nee, ja, finde ich schon. Mhm. Aber habe ich es gerade gesagt? Nein, oder?
Nein. Aber ich dachte, wir sprechen mal, weil da muss man jetzt wirklich ein bisschen aufpassen. Also es gibt ja drei Teile in diesem Roman. Also der erste Teil, da erfahren wir, ne, wie lebt er denn heute? Du hast gerade schon gesagt, die erben das Elternhaus. Es wird klar, dass die Beziehung zu seinem Bruder ein bisschen schwierig ist. Es sind einfach ganz unterschiedliche Charaktere. Dann kommt der zweite Teil, wo wir erfahren, wie ging es denn mit seiner Idee, Schriftsteller zu werden, los und warum wurde daraus dann nichts. Und dann im dritten Teil sind wir wieder in der Gegenwart und wir erfahren, wie geht es denn jetzt weiter. Und du hast gerade schon gesagt, es gibt dann eben eine große Chance für ihn, vielleicht etwas wieder gut zu machen, vielleicht dann etwas anzuknüpfen. Also drei Teile und im Grunde können wir eigentlich so inhaltlich nur über den ersten sprechen.
Ja, das stimmt. Aber noch ein bisschen mehr über die Struktur des Romans, weil der auch besonders ist und auch der Grund war, warum wir Heimliche Zeilen gepaart haben mit Die Briefeschreiberin. Es geht ja auch ums Schreiben, zum einen ums Schreiben von Literatur. Christopher möchte Schriftsteller werden. Die Arbeit an seinem Roman ist ein ganz großes Handlungselement in dem Roman. Und dann wiederum schreibt er aber auch etwas auf. Und das ist der mittlere Teil, den du gerade erzählt hast, wie eine Art Tagebucheintrag. Also es gibt ein Dokument, wo er in seinen 20er Jahren aufschreibt, was da alles passiert ist. Und dieses Dokument holt er wieder hervor. Das hatte er ein bisschen vergraben und gibt es einer Person, die daran Interesse hat. Und so kommt wieder eine neue Geschichte ins Rollen. Aber wir haben diese Teile von, wie du sagst, Jetztzeit und aus der Ich als Ich-Erzähler, Christopher als Ich-Erzähler, dann dieses Dokument, was ein Teil des Buches ist, wie er es aufgeschrieben hat in seinen 20er Jahren und dann wieder die Jetztzeit, Christopher als Ich-Erzähler, der erzählt, was dieses Dokument denn alles ins Rollen gebracht hat. Und das zeigt auch nochmal so die Macht des Schreibens und wie sehr Schreiben auch unser Leben verändern kann und wie sehr Schreiben und das Geschriebene teilen oder sich über das Geschriebene mitteilen einen Einfluss auf unser Leben haben kann. Und das fand ich eine ganz spannende Parallele zwischen diesen beiden Romanen.
In der Vorbereitung für diese Folge habe ich mal aufgeschrieben, wie viele Charaktere tatsächlich da irgendwie involviert sind. Und ich finde, eigentlich haben die ja alle eine sehr tragende Rolle für Christopher. Also wir haben gesagt, es gibt diesen Lektor, dann gibt es auch die Frau des Lektors, es gibt den Bruder, es gibt die Ex-Frau, dann taucht ja noch eine Wissenschaftlerin auf, die forscht. Wir erfahren auch, dass er ein gutes Verhältnis zu seinem Nachbarn hat, von dem er das Haus gekauft hat. Und wahrscheinlich habe ich jetzt auch noch andere vergessen. Ach ja, es gibt auch noch eine Ex-Freundin, die auftaucht, also nicht nur seine Ex-Frau, sondern in der Vergangenheitsperspektive auch noch seine Ex-Freundin. Ja, vielleicht habe ich sogar noch jemanden vergessen. Also es gibt viele Charaktere, die so die Geschichte von Christopher formen.
Auf jeden Fall. Und er ist irgendwann an einem Punkt in seinem Leben, in dem er sich auch wieder formen lässt, würde ich sagen. Also indem er das zulässt, dass all diese Menschen in sein Leben kommen und zu ihm kommen und er auch diese Menschen etwas mit sich machen lässt über diese Menschen. Ja, ganz deutlich wird das in einer Szene im dritten Teil, wo wirklich einige in sein Haus kommen und plötzlich da versammelt sind und er irgendwie überrollt ist und überfahren ist ein bisschen und da aber was ganz Spannendes und Interessantes bei rauskommt. Oh Gott, das ist jetzt sehr kryptisch, Entschuldigung, aber ihr wisst, welche Szene ich meine, wenn ihr das Buch lest. Und Hella, du weißt es auch, oder?
Ja, natürlich weiß ich es auch.
Aber was ich nochmal sagen wollte, weil du gerade die Personen angesprochen hast, ich finde eine absolut brillante Figurenkombination, die ich unglaublich gut geschrieben fand, weil man als Leserin da so eintaucht und so mitgerissen wird, ist das Verhältnis zwischen Chris und seinem Bruder Gerald. Und man geht da auf eine Gefühlsreise quasi ganz nah dran am Ich-Erzähler, weil natürlich auch erzählt, was Gerald macht, wie er das versteht, wie er das interpretiert. Der sagt so Sachen wie, ja, das war typisch Gerald, der war schon immer so und ist zwischendurch auch sehr sauer auf ihn. Und man selbst als Leserin wird auch ein bisschen sauer, weil man da so mitgeht in den Emotionen des Ich-Erzählers und natürlich vor allen Dingen an diesem Protagonisten nah dran ist. Und dann darf man aber auch beobachten, wie sich das verändert und wie plötzlich Sachen, die Chris als typisch Gerald wahrgenommen und interpretiert hat, eigentlich ganz anders waren und plötzlich dieser Charakter des Gerald ein ganz anderer wird. Und das finde ich eine ganz tolle Figurenentwicklung in diesem Roman, sowohl die von Gerald als auch die von Chris im Verhältnis zu Gerald. Also das hat mir super gut gefallen.
Also wir sind da im Grunde auf dem gleichen Stand wie Christopher und arbeiten uns mit ihm da zu einer besseren Beziehung zu seinem Bruder. Ich muss auch sagen, am Anfang gab es auch so Momente, wo ich echt mit Christopher wütend war auf den Bruder. Also gibt es zum Beispiel eine Szene, also sie haben das Elternhaus geerbt und eigentlich möchte Christopher das verkaufen. Der Bruder zieht da aber ein und möchte ihm dann so einen Deal vorschlagen, wie sie es jetzt mit dem Erbe machen können. Und dann erreicht er seinen Bruder nicht und fährt dann eben hin und findet das Haus in einem desaströsen Zustand wieder. Gerald ist nicht da, Schloss ist ausgetauscht. Es gab einen Wasserschaden und er muss sich dann irgendwie kümmern und noch ein Fensterglas ersetzen, weil er irgendwie sich Zugang dazu verschafft. Und da muss ich sagen, da habe ich auch gedacht, so, oh, also jetzt wäre ich auch wütend. Und im Laufe des Romans entblättert sich so das und wir erleben das eben ganz genau mit ihm mit. Das versöhnt schon ein bisschen.
Absolut. Und versöhnlich ist, finde ich, auch ein ganz großes Stichwort für beide Romane irgendwie. Die haben beide was sehr Versöhnliches. Also was Versöhnliches, was Geschehnisse im Leben angeht, etwas Versöhnliches mit sich selbst, wenn man drauf zurückguckt und ja, auf Fehler vielleicht auch schaut, die man gemacht hat. Und es bekommt durch diese Versöhnlichkeit einfach, wie du vorhin am Anfang schon sagtest, etwas ganz Wohliges, hatte ich das Gefühl, bei beiden Romanen, obwohl unglaublich tiefe und auch traurige und auch schwere Themen behandelt werden. Aber es ist halt eben, es sind zwei Romane über das Leben eben, würde ich sagen.
Und darüber, wie bestimmte Dinge prägen, welche Auswirkungen sie noch haben, wie es einen beschäftigt, aber eben auch, dass man auch etwas wieder gut machen kann.
Total. Bei beiden Romanen, oder? Ja. Würde ich sagen.
Also Sybil ist da auch ganz vorne mit dabei.
Und ich finde, wir haben gerade eben bei Sybil schon über diesen speziellen Ton gesprochen, der in dem Roman über einfach ihre Sprache und über die Art ihrer Briefe und wie sie schreibt und wie sie Menschen adressiert entsteht. Und ich finde, diesen speziellen Ton, den erkennen wir auch in heimliche Zeilen oder einen speziellen Ton. Und ich finde, da ist es so ein bisschen der Blick von Christopher als männlicher Ich-Erzähler auf die Welt mit so einer Portion britischem Humor, so ein bisschen Suffisanz ist dabei, so ein bisschen Abgeklärtheit, aber trotzdem auch eine ganz große Emotionalität und auch eine Neugier nochmal auf das, was das Leben dann einfach noch so bereithält für ihn. Aber dieser Ton von ihm hat mir unglaublich gut gefallen und das hat auch immer, finde ich, zu Stellen geführt, an denen man geschmunzelt hat in dem Roman.
Aber es gab in heimliche Zeilen keinen Moment, wo dir die Tränen gekommen sind, oder?
Nein, das nicht.
Also auf der Berührtheitsskala liegt die Briefeschreiberin dann doch etwas vorne.
Ja.
Ich habe eine Vergleichsfrage für dich. Und zwar, in ein paar Tagen ist Ostern. Da haben ja die meisten von uns ein paar Tage Zeit, vielleicht, wenn man nicht gerade irgendwie viele Verabredungen hat, familiär oder so. Oder man zu den Glücklichen gehört, dass man nicht arbeiten muss. Wenn HörerInnen von uns sich vornehmen, eines dieser beiden Bücher an den freien Ostertagen zu lesen, welches würdest du da empfehlen?
Die Briefeschreiberin von Virginia Evans, weil das gerade für so Feiertage, an denen man oft am Stück auch Sachen weglesen kann, ein super toller Roman ist, den man auch an so einem Osterwochenende gut schafft, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, und schaffen in Anführungsstrichen einfach, weil es ein Vergnügen ist und weil man nicht das Gefühl hat, man muss es schaffen. Es ist eher ein Roman, den man dann wahrscheinlich bis Ostersonntag oder Ostermontag, je nachdem, wie schnell man liest, nicht aus der Hand legen möchte. Liebe Hella, meine Vergleichsfrage an dich. Wir haben gerade eben schon gesagt, dass die thematische Klammer dieser beider Romane für diese Folge ein bisschen das Thema Schreiben ist. Es sind beides Bücher über das Schreiben. Also Protagonisten verarbeiten unglaublich viel über das Schreiben und es passiert unglaublich viel über Geschriebenes. In welchem dieser beiden Romane hat dich denn das Schreiben so als Verarbeitungstool, sage ich jetzt mal, und aber auch als Mitteilungstool mehr fasziniert?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann mich da tatsächlich gar nicht festlegen, weil es eben bei beiden um andere Ausgangspunkte ging und Sybil natürlich etwas tut, womit wir alle uns irgendwie identifizieren können, weil ich behaupte jetzt mal, alle von uns haben schon mal einen Brief geschrieben. Nicht in der Intensität, wie Sybil das macht. Und da vielleicht dann auch mal was verarbeitet, was vielleicht mal was klargestellt oder was ja, eine Diskussion eröffnet, sich entschuldigt oder was auch immer. Und bei Christopher ist es ja, das sind so, also er schreibt das alles runter um, und es geht um so einen Wendepunkt in seinem Leben. Also sein Leben hätte ja vielleicht ganz anders ausgesehen, wenn er nicht diesen einen Fehler begangen hätte. Und es ist auch, also ich kann mich nicht festlegen, was jetzt mehr Verarbeitung ist. Nee, möchte ich gar nicht. Beides zu gleichen Teilen.
Das ist super, weil dann lesen auf deine Empfehlung hin einfach unsere Schnellleserinnen über Ostern beide Romane.
Genau, große Empfehlung auf jeden Fall.
Und ich finde auch, dass sozusagen das Schreiben vielleicht so eine Form von Rolle in dem Buch auch spielt, aber eigentlich sind es keine Bücher über das Schreiben, es sind eher sozusagen Bücher, finde ich, über das Leben, über das Jungsein, über das Älterwerden, über den Rückblick auf ein Leben, darüber, wie unsere Vergangenheit die Gegenwart gestaltet. Also es sind beides Bücher, nicht nur über das Menschsein, das steht als Blurb auf die Briefeschreiberin hinten. Ich finde aber auch sehr, sehr stark beides Bücher über das Menschlichsein. Und das hat mir, glaube ich, so gut gefallen bei beiden.
Da bin ich gespannt, wie dir die Bücher in unserer nächsten Folge gefallen werden. Ein kleiner Ausblick, bevor wir hier euch entlassen, sag ich mal. Wir haben für die nächste Folge und lesen für die nächste Folge die Namen von Florence Knapp
und von Rachel Kong, Real Americans.
Das sind beides Bücher, die jetzt ganz frisch sind. Und ich bin gespannt, was wir dazu sagen. Und ja, ich habe noch nicht angefangen zu lesen. Ich weiß nicht, ob du schon gestartet hast, liebe Dörte. Ich freue mich drauf. Lest einfach mit uns mit. Schickt uns eine E-Mail mit dem Codewort, das wir genannt haben. Dann gewinnt ihr vielleicht die beiden Bücher, über die wir gesprochen haben. Ansonsten dürft ihr uns auch gerne einfach so eine E-Mail schreiben an buchclub@bildtv.de, wenn ihr etwas auf dem Herzen habt.
Und lest nicht nur mit uns mit, hört uns auch total gern weiter zu. Zwischendrin bis zu unserer nächsten Folge in 2 Wochen gibt es nämlich noch jede Menge seitenweise Glück. Und zwar zum einen in Form unserer nächsten Sonderfolge. Die kommt nächsten Sonntag. Da plaudern Hella und ich so ein bisschen aus unserem Lesenähkästchen. Wir erzählen euch nämlich mal, wie wir eigentlich lesen und wie wir unser Pensum von einem Roman in der Woche schaffen.
Und es gibt noch die Mittwochs-Lesetipps, die es erst seit kurzem gibt, in denen erfahrt ihr, was eure LieblingsautorInnen selbst gerne lesen.
Immer mittwochs kommt das, unser neues Mini-Format. Also, wenn ihr nichts aus diesem seitenweise Glück Kosmos verpassen wollt, dann abonniert uns am besten da, wo ihr Podcasts hört. Das macht ihr, indem ihr auf die Glocke klickt oder zum Beispiel folgen. Dann wird euch eine neue Folge, egal ob Mini-Format, Sonderfolge oder reguläre Folge, direkt in euren Podcast-Feed gespült.
Und ich glaube, das war's. Ach nee, ihr dürft uns auch noch bewerten oder Sterne geben. Am liebsten natürlich 5. Das hilft unserem Podcast, um noch ein bisschen bekannter zu werden, noch mehr Menschen zu erreichen, die auch gerne lesen.
Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr auch diesmal wieder zugehört habt und mit uns zusammen wieder mal das Lesen ganz, ganz groß gefeiert habt.
Und wir lesen jetzt heiter weiter.
Sowas von. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.